Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Vortrag Cyber Peace. Das Ganze ist eine Initiative vom BIP. Ich bin Kai Mogloff, das ist
Silvia Jonik.
So, wir sind wie gesagt vom BIP. Ganz kurz dazu, ja, Lizenzen sind interessant. Stell dich mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Silvia Jonik. Ich habe vor Urzeiten an der TU Berlin Informatik studiert mit dem Schwerpunkt Datenschutz und Softwaretechnik. Ich habe danach eine ganze Zeit lang in der Forschung gearbeitet zum Thema IT-Security, war danach Consultant bei einer größeren Bank in Frankfurt, auch als IT-Security-Consultant, habe mich 2009 selbstständig gemacht und berate weiterhin Unternehmen im Bereich IT-Security.
Ja, ich bin Kai Mogloff, ich bin 44 Jahre alt inzwischen, habe auch mal irgendwann beurteilt in Informatik studiert, Schwerpunkt Datenschutz, ein bisschen auch IT-Sicherheit. Und bin inzwischen seit 1999 in einem etwas größeren Versicherungskonzern als IT-Sicherheitsbeauftragter zuständig, insofern auch ein bisschen zu den Themen, die wir heute hier machen. Und wir sind beide im Vorstand des BIP. BIP steht für Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und wie man aus dem Namen schon hört, ist das Friedensthema durchaus mit drin. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle dazu mal ein bisschen was. Das BIP ist inzwischen 27 Jahre, glaube ich, alt oder sowas, oder 28 Jahre inzwischen, und ist damals gegründet worden aus einer Initiative heraus. Ihr kennt vielleicht die Gesellschaft Informatik, das ist so der offizielle Berufsverband für die Informatiker. Und da gab es also so ein kritisches Schreiben von vier Profs, die das umgeschickt haben und dann so ein bisschen gesagt haben, die finden das eigentlich keine tolle Idee, dass man die Raketenabwehrsysteme gegen irgendwelche anfliegenden Sachen automatisiert und die Zukunft unseres Planeten einem Computerprogramm in die Hände gibt, ob das richtig reagiert und der Frühwarnung erkennt, dass das jetzt ein Angriff ist oder nicht. Und die GI war so ein bisschen durchseucht von Rüstungskonzernen, die da gesponsert haben und so, die hatten dann keinen Bock, das zu verteilen, und obwohl da alle möglichen Schreiben von allen möglichen Medien immer rumgingen. Und daraufhin haben die Leute das BIP gegründet, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir die Schnauze voll. So, aus der Zeit kommen wir noch, und wir machen inzwischen aber nicht nur das Friedensthema, sondern alle gesellschaftlichen Themen der Informatik, also auch Datenschutz, IT-Sicherheitsfragen, Ergonomie, Gendering, Rationalisierungseffekte bei Arbeit, also alles, was irgendwo in die Gesellschaft reinstrahlt und was tut. Und wir sind im Moment so 600 Mitglieder deutschlandweit organisiert, hauptsächlich viele im wissenschaftlichen Bereich noch, aber ja. Genau, das ist so ein Bild, ja. Und ganz kurz eben zu dem, was wir heute machen, steht im Weg eigentlich. Wir wollen erstmal so ein bisschen auf das Thema, also Cyber Peace ist auch so ein bisschen ein Begriff, weil in den Medien immer von Cyber War die Rede ist, und eigentlich ist das aus unserer Sicht die falsche Zielsetzung. Ja, es geht uns eigentlich eher um was anderes. Aber es ist ein bisschen auch die Motivation, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema jetzt eigentlich. Und leider muss man sagen, dass eben das Gegenteil davon, also Cyber War, inzwischen schon ein Stück weit Realität ist. Und dann gehen wir auf die Kritik so ein bisschen ein, was wir uns dazu denken oder schon gedacht haben. Wir würden das auch gerne mit euch ein bisschen diskutieren. Und vor allem auch dann in der letzten Frage, was kann man denn jetzt eigentlich machen? Weil reden schon viele drüber. Ja, schauen wir mal. Ja, also wenn ihr zwischendurch Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik, dann gleich am besten, dann kann man es direkt auf das Thema, wir haben ordentlich Zeit. Das sollte genau. Fangen wir mal mit dem Thema Motivation an. Silvia.
Okay, zur Motivation. Wie wahrscheinlich fast jedem klar ist, Opfer kann jeder werden, der quasi im Netz hängt, aber auch so als Kollateralschaden, quasi auch wenn man gar nichts mit dem Internet zu tun hat, kann man quasi Opfer werden, indem quasi Infrastrukturen ausfallen und man dann plötzlich kein Wasser, kein Strom oder sonstiges nicht mehr zur Verfügung hat. Ja, Cyberwar bedroht mittlerweile aber auch quasi das Internet, weil immer mehr Sicherheit eingebaut wird, die nicht wirklich dazu führt, dass das Netz sicherer wird, sondern eher dazu führt, dass die Leute überwacht werden. Was ist eigentlich so das Problem? Das größte Problem daran ist, dass diese sogenannten Angriffswerkzeuge oder ja quasi frei verfügbar im Netz Verfügung stehen und jeder das quasi auch zu Hause theoretisch stehen hat. Also jeder, der einen Computer hat, hat erstmal ein Angriffswerkzeug, und wenn er es mit der entsprechenden Software ausstattet, kann er quasi jeden anderen Rechner, der auch im Netz hängt, erreichen und ja, zerstören oder quasi lahmlegen. Das Wissen kann relativ leicht erworben werden. Es gibt Bücher, es gibt im Internet Anleitungen, wie man Rechner angreifen kann und wie man Schaden anrichten kann, von daher ist das kein Problem, sage ich mal. Die Angriffsfläche ist relativ groß. Hack- und Software ist quasi heutzutage standardisiert. Wenn man weiß, wie ein Rechner funktioniert, weiß man auch, wie alle anderen auch funktionieren. weiß man einmal, wie eine Software aufgebaut ist und mit welchen Fahren sie ausgelegt ist, kann man jede andere Software auch treffen und schaden. Die IT-Projekte heutzutage laufen nach Budget. Hauptsache man bleibt im Budget, man bleibt auch in der Zeit, ist noch besser, aber Sicherheit spielt nach wie vor nur eine geringe Rolle. Das ist leider immer noch wahr. Der letzte Punkt ist genau der Punkt, Sicherheitsziel ist kein Designziel. Also man macht nach Funktionalität, man will eine Funktionalität zur Verfügung stellen und Sicherheit selbst spielt quasi dabei überhaupt keine Rolle oder nur eine geringe Rolle. Wenn man im Unternehmen meinetwegen Projekte betreut oder dann irgendwann mal auf ein Projekt stößt, stellt man fest, dass die sich um die Sicherheit gar nicht gekümmert haben und im Prinzip quasi von vorne anfangen müssen, wenn sie dann Sicherheit haben möchten. Die Netzwerke, genau das Gleiche. Netzwerke sind ursprünglich dafür designt worden, Verfügbarkeit herzustellen. Sicherheit, Vertraulichkeit oder auch Integrität hat keine Rolle gespielt zu Urzeiten, also als das Internet entstanden ist. So sind die Protokolle heutzutage zwar auf Verfügbarkeit ausgerichtet, bieten aber leider keinerlei Sicherheit. Die ganzen Sicherheitserweiterungen wie IPsec, SSL, DNSSEC sind im Nachhinein aufgesetzt auf unsichere Protokolle, wenn man die Themen Vertraulichkeit oder Integrität betrachtet. Und somit können natürlich die Funktionen auch missbraucht werden. Also zum Beispiel DNS ist, oder nee, das BGP-Protokoll, Border Gateway Protokoll, ist ein gutes Beispiel. Man kann damit Nachrichten weitersenden oder auch Informationen weitersenden, man kann sie aber auch ins Nirvana senden. Und das ist auch schon mehrfach passiert, wie noch ein paar Beispiele ist, die hier zeigen werden. SSL. SSL macht Kommunikation sicher, ist aber auch wiederum ja, Ausnutzer bzw. umgehbar, weil es im Prinzip auf DNS basiert und dadurch wiederum quasi, wenn man DNS vorher zerstört oder vorher manipuliert, ist eigentlich das SSL dann auch leider nichts mehr. Das Border Gateway Protokoll hat den Nachteil, oder ja, dass es einerseits Informationen sehr schnell weiterleiten kann, andererseits auch wiederum Informationen ins Nirvana geschickt werden können, wie es zum Beispiel geschehen ist 2008 in Pakistan, wurde YouTube gesperrt, indem man es halt einfach auf quasi Def 0 geschickt hat und ja, damit leider nicht nur in Pakistan quasi zensiert hat das Internet, sondern YouTube in großen Teilen Europas oder auch auf der Welt nicht erreichbar war. Ebenso wurde es jetzt eingesetzt während des ja, Ägypten-Konflikts jetzt Anfang des Jahres oder letzten Jahres, wo im Prinzip das Internet einfach abgeklemmt wurde, indem man das Protokoll umkonfiguriert hat. Das sind noch weitere Beispiele. Gut. Ich hatte anfangs erwähnt, dass man, auch wenn man selbst am Internet gar nicht sitzt, dass man trotzdem davon betroffen sein kann, sozusagen als Kollateralschaden, weil nämlich die kritischen Infrastrukturen wie meinetwegen Elektrizitätswerke oder Wasserwerke oder wie auch immer zum einen das Internet erreichbar sind und zum anderen dieselbe Hard- und Software und dieselben Protokolle nutzen wie alle anderen Systeme auch. Sie sind also genauso angreifbar und sie sind eben von daher genauso kann man ihnen hasshaft werden. Das heißt also, ihr könnt, auch wenn ihr sagt, oh, ich mache ja gar nichts am Internet und ich bin ja davon gar nicht betroffen, genauso schnell davon betroffen sein, wie im Grunde genommen, wenn ihr am Internet arbeitet.
Okay, danke. Ja, also ganz kurz mal die Motivation, jeder ist angreifbar, jeder ist verletzbar, gerade bei kritischen Infrastrukturen, alle sind betroffen. Ja, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Also reden wir hier von Theorie, reden wir von Praxis? Also ich meine, gut, das Wort Cyberwar ist überall ein Begriff, ne, ist klar. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Und wir haben ja noch ein bisschen rumrecherchiert. Das ist auch gar nicht so einfach aus dem militärischen Bereich, als nicht beteiligter Militär, sage ich mal vorsichtig, viele Informationen immer zu kriegen. Aber was klar ist, ist, dass es eben sehr, sehr viele Staaten gibt, die da inzwischen was machen, die also eigene Cyberwar-Einheiten, also letztendlich sind das engagierte Hacker, aufbauen. Und mit denen halt was auch immer tun. Das ist nämlich ganz spannend. Also es gibt bei den Amerikanern, die sind natürlich, was Rüstungssachen sind, wir eine der führenden Nationen, gibt es die US-Cybercom. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, dass das von Obama zusammengezogen wurde, aus verschiedenen Einheiten. Da haben also alle möglichen Militärinnen erstmal angefangen, selber was zu machen, die Navy, die Luftwaffe und so weiter. Und jeder hatte seine eigene Cyber-Einheit und jeder hat ein bisschen was für sich gemacht. Und dann hat man gesagt, nee, das muss man jetzt alles zusammenziehen und eine gemeinsame nationale Strategie, das ist dann das US-Cybercom geworden. China hat sich lange ziemlich bedeckt gehalten, die haben natürlich gehackt, also die heißt immer die Frage, wer ist das eigentlich, aber das ist noch vielleicht ein zweites Thema. Aber letztes Jahr oder so, 2011 war das, glaube ich, haben sie zugegeben, dass sie eine sogenannte blaue Armee haben und das sind irgendwie auch so 70 Hacker oder so, die da irgendwas machen. Angeblich natürlich rein defensiv, ist klar. Ja, Russland, auch ein ganz spannendes Thema, taucht immer wieder auf. Die Chinesen, die Russen sind unsere bösen Feinde natürlich, und gerade in den westlichen Medien. Das muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, solche Sachen. Was klar ist, dass es aus, ich sag mal, russischen Gegenden heraus, was so IP-Adressen und Ähnliches angeht, offensichtlich Angriffe gab. Ein sehr populäres Thema war Estland. Und damals hat dann diese Jugendorganisation von Putin da die Verantwortung dafür übernommen, dass sie wohl sehr übereifrig waren. Es gibt aber durchaus auch Zweifel daran, ob das wirklich so war oder ob da nicht in Wirklichkeit doch Unterstützung von staatlichen Stellen mindestens mal sehr wohlwollend dabei war, als sie die estischen Regierungsserver so lahmgelegt haben. Weil man hat auch gesagt, so eigentlich ohne, dass da irgendwie größere Telco oder so oder Infrastruktur beigesteuert hat, ist das eigentlich fast gar nicht möglich gewesen, sowas hochzuziehen. Kann man jetzt mal glauben oder nicht. Auf jeden Fall gab es eine DDoS-Attacke auf Estland, also jetzt in meinem Sinne, es ist auf jeden Fall eine Cyberattacke gewesen. Beim Georgien-Konflikt war das auch ein Thema, da ist ja dieser Schwili oder wie heißt der Mensch da, dieser Präsident, der immer... danke. Also den Namen kann ich mir nie merken. Aber jedenfalls ist er ja mit so Defacement da, mit so einem Hitler-Konterfei da ins Internet gestellt worden. Da sind auch die Regierungsseiten lahmgelegt worden. Das ist natürlich auch mal das Erste im Kriegsstück, als erstes die Wahrheit und irgendwelche Informationen werden blockiert und so. Das muss man sich auch ganz klar machen. Und was ich auch jetzt beim Recherchieren erst gesehen habe in Kirgisistan, war wohl auch so ein Vorfall vor gar nicht allzu langer Zeit, hatte ich gar nicht gewusst. Okay. Ja, Iran hat selber gesagt, wir haben die zweitgrößte Cyberwar-Einheit der Welt. Kann man glauben oder nicht. Aber immerhin, ist ja mal eine Aussage. Israel macht eine ganze Menge Sachen auch. Da gibt es auch so eine Cyber Defense Task Force. Das ist wohl so ein bisschen auch eher so defensiv ausgerichtet gegen Cyberangriffe auf israelische Stellen. Hängt auch so ein bisschen mit dem Nachrichtendienst dort zusammen. Und was die auch sehr viel machen, ist eben Medienmanipulation und so öffentlichkeitswirksame Sachen. Gerade im Gaza-Konflikt sind auch viele Sachen gelaufen. Die Facen von Seiten, Nichterreichbarkeit von öffentlichen Stellen und ähnlichen Sachen. Gerade auch bei den Palästinensern. Großbritannien, da hört man auch nicht so richtig viel davon, da gibt es dieses Government Communication Headquarter, das ist sowas wie die britische NSA, also irgendwie auch so eine Regierungsbehörde, die sich mit nachrichtendienstlichen Übermittlungen und solchen Dingen beschäftigt und da ist das Ganze wohl irgendwie aufgehängt, ansonsten habe ich nicht allzu viel dazu gefunden. Nordkorea hat natürlich auch, die haben ja alles, was Rüstung ist, ansonsten haben sie gar nichts, aber Südkorea hat natürlich nachgezogen, dann klar, müssen ja auch dann. Und Bundeswehr hat auch gesagt, sie haben eine tolle Einheit jetzt, das war im Spiegel 2019 Artikel, seitdem hat man auch nicht mehr so richtig viel von gehört, was die eigentlich machen. Aber was ich nochmal eine ganz interessante Sache war, Sandro Geithner hat das in einem Vortrag über dieses Thema erzählt, dass also insgesamt 140 Staaten wohl insgesamt, das war Stand vorletztes Jahr, letztes Jahr, das ist, wahrscheinlich dürfte es inzwischen sogar mehr sein, die sich also mit eigenen Cyber-War-Einheiten in das Thema einmischen wollen und machen. Also das ist schon nicht jetzt irgendwie ein Exotenthema von 2-3 Staaten, sondern es ist eigentlich so, dass alle Staaten da irgendwo mitmischen wollen. Ja, das ist auch so ein Thema, was schon so ein bisschen abgedroschen inzwischen ist, der Stuxnet-Wurm. Also ich denke, die meisten von euch haben von dem Ding gehört oder ihn auch gesehen. Hoffe ich mal nicht, also viele. Aber was vielleicht ganz spannend ist, ist es relativ klar, dass das Ding auf jeden Fall dafür da war, um diese Zentrifugen von Urananreicherungsanlagen zu sabotieren. Das hat man herausgefunden über diese Auswertung der Steuerungsinformationen, die es an der Simatic-Anlage von Siemens gibt, dieses Steuerungsding. Und das heißt, es ist ein ganz konkretes strategisches Ziel, was mit einer Sabotage einer Malware praktisch angegriffen wurde. Es ist auch so, dass man sehr stark vermutet, dass das Natanz war als Ziel. Das ist eine Urananreicherungsanlage und ein Forschungszentrum von den Iranern. Und weshalb ist das so? Es gibt so auf der Homepage, glaube ich, von Ahmadinejad war ein Foto. Das habe ich letztens in einem anderen Vortrag irgendwo gesehen. Und da hat man ihn beim Besuch Natanz fotografiert, soweit so gut. Und das Foto ist halt auf seiner Homepage. Insofern kann man mal davon ausgehen, dass es auch das Foto da ist. Und da sieht man so Kontrolllampen von so einem Desk, wo die Anzahl der Zentrifugen, die da laufen, abgebildet waren auf dem Bild. Und die stimmt halt genau mit der Verbreitungsroutine von diesen Wurmreihen, wie oft er sich kopiert, bis er dann wieder woanders hingeht und so. Und von daher hatte man so eine Vermutung, dass das tatsächlich das Ding genau sein könnte. Kann man glauben oder nicht, ist mal so erzählt worden. Ja, aber was an Stuxnet vielleicht ganz interessant ist, es war halt eine völlig neue Klasse von Malware insofern, also erstmal haben die, glaube ich, 4 Zero-Day-Exploits eingesetzt, also wenn man die am Markt kauft, sind die auch nicht so ganz billig. Und es waren mehrere Personenjahre Testaufwand notwendig, um das Ding zu entwickeln. Das läuft auf allen Windows-Versionen und allen Sprachen von Windows 98, glaube ich, aufwärts, bis einschließlich sogar, was für Windows, zumindest bis Vista auf jeden Fall. Und es war richtig durchgetestet, es lief auch stabiler als Exploit und das muss man erstmal hinkriegen, also das ist gar nicht so einfach. Und das ist also ordentlich getestet worden, ist ordentlich durchdesignt worden und man kann sich vorstellen, was das Ding gekostet hat in der Entwicklung. Also von daher ist klar, dass das nicht irgendjemand mal eben in der Garage entwickelt hat, das Teil, sondern dass das tatsächlich auch eine Regierungssache irgendwo war, wo ein bisschen Geld dahinter steckt. Und aufgrund des Ziels, was es sabotiert, ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es jetzt irgendwie die organisierte Kriminalität, die Mafia oder so war, sondern eher, dass das halt von irgendwelchen staatlichen Stellen, ja, man vermutet so ein bisschen Israel oder USA ist. Ganz geklärt ist das nicht. Auch das ist ein kleines Problem. Ja, Titan Rain, das ist von den Amerikanern, ich sag mal, so ein Sammelbegriff für Angriffe, denen sie aus diversen Jahren, ich glaube ab 2003 zurück, fing das an, einer ganzen Welle von Hacking-Versuchen, wo Leute irgendwo in die Systeme, in die Regierungssysteme, in Server von irgendwelchen Firmen und so weiter eingedrungen sind. Lockheed Martin war dabei, die NASA natürlich, da wird immer gehackt. Und naja, und irgendwann, Sans hat also da so eine Analyse gemacht, das ist ein Security-Institut da, halbstaatlich, glaube ich, und die haben behauptet, dass das China war, oder zumindest aus chinesischen Rechnern irgendwie können. Das ist ja immer das Problem. Estland hatte ich eben schon ein bisschen erwähnt. Auch da vielleicht noch ganz, also der politische Hintergrund damals in Estland war ja, dass es so ein Denkmal gab für die russischen Gefallenen und Kriegsveteranen und so weiter. Und die Esten da irgendwie nicht mehr so richtig Bock drauf hatten. Und dann gab es halt entsprechende Gegenreaktionen. Also dass das irgendwo aus der Richtung politisch zumindest mal kommt, ob es jetzt vom Staat gesteuert war oder wohlwollend gedeckt oder wie auch immer, das da mal hingestellt. So. Jetzt haben wir mal 2 Beispiele, wo man jetzt anfängt, so ein bisschen in die Verschwörungstheorien reinzugehen. Also es gab letztes Jahr glaube ich, in Nevada gibt es ja so ein Steuerungszentrum, wo so ein paar Piloten sitzen. Und diese unbewaffneten Drohnen, die unbemannten Drohnen steuern ihren, unbewaffnet sind sie eben nicht, das ist ein bisschen was Problem, in Pakistan, im Grenzgebiet in Waziristan, inzwischen auch im Jemen eingesetzt sind, das ist ja so der Hauptfight von Obama inzwischen. Der Vorteil ist, man macht keine Gefangenen, die hinterher blöd in Guantanamo eingeknastet werden und man schießt gleich. Ne? Und, aber das Problem ist, diese Dinger werden im Moment noch ferngesteuert, die sind also nicht vollautonom bisher als Kampfsysteme. Und da gibt es also eben so ein tolles Fernsteuerungszentrum, wo mehr Soldaten sitzen, die eigentlich so eine Minimal-Pilotenausbildung haben und da die Dinger wie ein Videospiel steuern. Die sind dann in Nevada und die hatten ein kleines Computerproblem gehabt, da gab es einen Malware-Befall auch. Und das hat 14 Tage gedauert, bis die das Ding aus ihren Systemen wieder rausgekriegt haben. Und man hat nicht so richtig rausgefunden, warum eigentlich, also weder warum das da reingekommen ist. Also es gibt wohl irgendwie eigentlich so eine Trennung zwischen militärischen Netzen und Internet da und auch so ganz starke Vorschriften, dass man das nicht machen darf. Und es gibt natürlich auch viele gelangweilte Soldaten, die auch vielleicht Lust haben, vielleicht doch mal den privaten Datenträger mit den Fotos oder sonst was da reinzustecken, kann so sein, dass es eher so eine Zufallsverseuchung war. Es kann natürlich auch sein, dass eine gezielte Attacke war, um es zu sabotieren, weiß man nicht genau. Also deswegen habe ich jetzt ein bisschen spekulativ gesagt. Und genau auf der anderen Ebene, der Iran hat ja im Fernsehen sogar sehr wirksam diese Sentinel-Überwachungsdrohne von den USA präsentiert. Und also ein Hightech-Ding mit Stealth-Funktionalitäten und was weiß ich was. Und die Behauptung war auch, dass sie über eine Cyberattacke das GPS-System von dem Teil gestört haben und runtergeholt haben und damit sozusagen zur Landung gezwungen haben, wo es gar nicht hin sollte und so weiter. Und da gibt es eben auch, das kann man glauben oder nicht. Ne? Aber ja. So, das nächste ist. Genau, das vielleicht nochmal, um auch zu gucken, wie das andere ist ja eher ein bisschen Ausland gewesen. Hier betrifft uns schon wieder ein bisschen mehr direkter. Es gab einmal diese Mission da, um den Bin Laden da zu töten und aufzuspüren. Und da hatte man durchaus überlegt, bei den sogenannten Verbündeten bei Pakistan, die dann in einer Cyberattacke die Luftabwehr lahmzulegen, damit diese Hubschrauber da ein bisschen leichter reinkommen und denen da leichter ohne Widerstand da finden und töten können. Das zweite Ding, wo das auch schon angedacht war, also es war jetzt eine USA-Einsatzsache sozusagen bei dieser mittleren Tötungsmission. Das war ein Libyen-Krieg. Also die NATO hat sich ja etwas eingemischt da und auch entsprechend Luftunterstützung für die Rebellen gegeben. Und da hat man durchaus auch überlegt, ob man nicht die Gaddafi-Luftabwehr mit so einer Cyberattacke einfach mal lahmlegt. Das ist beides nicht gemacht worden und die Begründung war, wenn man da so einem Regierungsbeamten der USA glauben kann, einfach die, dass sie nicht die Ersten sein wollen, die offiziell in so einem Kriegseinsatz das Zeug mit einsetzen, weil das eben auch so, der Erste ist halt so der Dammbrecher und der Tabubrecher, der es offiziell macht. Und das war so ein bisschen die Gründung, weswegen man dann darauf verzichtet hat, wo es auch durchaus Vorurteile gebracht hat, dass man das wohl können. Und hat es auch überlegt. Also wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, guckt also so gelangweilt nicht. Wir kommen jetzt ein bisschen zur Kritik. Die erste. Ja. Also das war jetzt mal so ein bisschen der Überflieger, was ist eigentlich alles schon so Realität? Und das ist, wie gesagt, nur das, was man so mitkriegt, wenn man ein bisschen im Internet mitliest und ein bisschen auf dem Auge mal die Sachen verfolgt, die eigentlich in die Nachrichten kommen. Warum ist das eigentlich so? Warum sind 140 Staaten oder mehr da so geil drauf, Cyberwar zu machen? Ja? Das ist halt einmal militärisch so, dass es eine sehr niedrige Einsatzstelle bietet. Ich muss keine Soldaten irgendwo hinschicken, ja, ich setze mich an meinen Computer ran, über das Netz, hack halt ein bisschen rum und gut ist. Das ist mal so das eine. Also da sterben keine meine Soldaten erstmal nicht bei. Sondern kann einfach Schaden anrichten oder irgendwas tun, ohne dass ich mich hier selber erst in so großen Gefahr begebe. Das zweite, das ist eigentlich das größere Problem bei dem Ganzen noch, ist, dass die Rückverfolgung zum Aggressor nicht möglich ist. Ja? Also, ich meine, wer weiß schon genau, wo jetzt eine Cyberattacke wirklich herkam. Ich kann das Ganze rüberrouten über mehrere Sachen, ich kann andere Systeme befallen, von denen aus angreifen, das sind dann auch immer irgendwelche Privatrechner, auf denen irgendwelche Trojaner drauf sind, von denen ich das mache. Und schon kann ich mich einfach hinstellen und wie jetzt zum Beispiel Russland oder so oder sagen, oder Chinesen, ich war es nicht. Keine Ahnung, irgendein durchgeknallter Hacker bei mir im Land hat das gemacht oder vielleicht lieber bei mir im Land, also bei jemandem, der mich diskreditieren möchte, ja, am besten in deinem Land sogar. Und Pech gehabt, ja, also das ist doch nicht mein Problem, keine Ahnung, habe ich nichts mit zu tun. Wir sind auch ganz doll betroffen, ja, tut uns echt leid. Ne? Also man kann sich da so ein bisschen verstecken und sagen, ich war es nicht. Keine Ahnung, wer es war. Und das ist auch wirklich verdammt schwer, das rauszufinden. Also man kann es zurückverfolgen, bestimmte Routen natürlich, man kann dann, aber irgendwann kommt man dann, dass irgendein Rechner da Malware verseucht war und war der das dann? Ist dann der Täter? Nur weil er irgendein Depp vergessen hat, seinen PC zu patchen? Ja, kann man sich fragen. Das ist also ein ganz schlimmes Ding, weil damit haben wir natürlich die Möglichkeit, Krieg zu führen, ohne dafür belangt zu werden. Ja, oder irgendwas zu machen. Das dritte ist dann, dass es auch ziemlich einfach ist. Also ich will nicht sagen feige, das ist... Also ich meine, das sind halt weiche Ziele. Ich kann ganz, natürlich ist es nicht so einfach, vielleicht direkt in den Militärcomputer reinzukommen, aber ich kann jemandem das durchaus schaden, indem ich mein Defacement mache, indem ich die Medien lahmlege von dem Land, indem ich kritische Infrastrukturen angreife, auch das hatten wir eben schon ein bisschen erwähnt. Und erst recht natürlich, wenn ich irgendwelche Privat-PCs oder irgendwelche Firmen angreife, die da irgendwas machen. Also das ist einfach. Das könnte auch sein, dass es lame, aber ja. So, das ist mal das eine Problem mit dem Ganzen. Das ist also militärisch aktiv. Das zweite ist, dass natürlich jetzt, wo wir die Kritik auch sehen, dass sehr stark natürlich auch in diesen Bereich investiert wird. Also es ist so ein Thema, dass man auch bei der Abwehr in Sicherheitstechnologien investiert. Dass man versucht rauszufinden, was da an Paketen ankommt, dass man die Packet Inspection macht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch von Jacob Applebaum den Vortrag auf dem CCC gehört und von Dingelein zu Censorship mit Tor? Das ist halt ein Problem. Ja. Ich kann halt mit solchen Tools, zwar auch mit der durchaus, ich sag mal, berechtigten Interesse, irgendwie Cyberattacken abzuwehren, agieren, aber ich kann damit auch ganz schöne Filter mich ein bisschen auf das Netz setzen und sage, oh, jetzt diese Tor-Traffic, das lasse ich mal nicht mehr durch, da habe ich keinen Bock drauf, wie das Leute anonym das Internet benutzen. Und also solche Sachen, es werden also natürlich alle möglichen Überwachungstechnologien, wer hat wann was wo zugegriffen, gefördert. Es ist auch so, dass es auch fördert, dass das Internet grundsätzlich mal versucht wird zu beschränken, damit nicht jeder da rumhängen kann und machen kann. Also das hat also auch ganz heftige Konsequenzen so auf dieser ganzen Ebene, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema freie Netze und wer darf eigentlich was machen mit Anonymität und ähnlichen Sachen. Und ja, eben dann auch die staatliche Regulierung. Ich will aber mal vielleicht eine Vorratsdatenspeicherung haben, damit ich wissen kann, wer wann wo sich eingeloggt hat und was angeblich gemacht hat. Dass dann natürlich die Leute, die das professionell machen und da wirklich so einen Cyberattacke planen, nie ihre eigenen Rechner nutzen, sondern irgendeinen anderen Deppen, den es dann trifft, ist dann in der politischen Argumentation natürlich wieder untergegangen. Ja, ein dritter Punkt, der auch noch relativ wichtig ist aus unserer Sicht, ist so die Tendenz zum asymmetrischen Krieg. Also je höher ich halt als Hightech-Angreifer oder Staat dann da meine Technologie einsetze und nutze und was mache, desto schwieriger ist es für Leute, die vielleicht nicht auf der gleichen Höhe sind, technisch gesehen, und dann führt das eben zu so einer asymmetrischen Kriegsführung. Das hat man im Irak schon gesehen, da kommt halt eine hochgerüstete US-Armee an und marschiert dann mal eben ein und dann geht halt der Guerillakrieg los. Dann kommen Selbstmordattentäter, die springen sehr hoch und dagegen hilft dem beste Hightech da nichts mehr. Und das ist halt die Gegenwehr der Leute, denen halt nichts Besseres einfällt. So gefährlich waren die Sachen, die halt auch nicht über die Hightech-Waffen verfügen. Das heißt, man verlagert das sozusagen dann auch auf so eine Gegenwehr, dass die Leute anfangen, ja, mit roher Gewalt dann solche Sachen zu machen. Also das ist auch nicht vielleicht so was Tolles.
Ja, neben der Rüstungsspirale in der Rüstungsspirale steckt auch das Cybercrime mittlerweile drin. Zum Beispiel die US-Doktrin vor, quasi auf Cybercrime-Angriffe mit konventionellen Waffen anzurücken, wenn es nämlich kritische Infrastrukturen oder wichtige Rüstungsunternehmen oder wie auch immer trifft und die US-Wirtschaft schädigt. Demgegenüber steht tatsächlich eine Cybercrime-Kultur, die sich professionalisiert, die das als Business Case hat. Das ist ein echtes Geschäft mittlerweile. Die verkaufen sowohl Malware als auch Zero-Day-Exploits. Sie infizieren Rechner, sie bauen Botnets auf. Und das Ganze hat sich sehr stark professionalisiert, weil auf der anderen Seite sich individuelle Rechnersysteme sehr leicht infizieren und manipulieren lassen, und zum anderen, weil sehr wenig Menschen darüber wissen, wie schnell und wie leicht es sich irgendwas infizieren lässt. Von daher spielt das jetzt meines Erachtens mit eine größte Rolle, ja, wenn es darum geht, die Rüstungsspirale von unten anzuheizen.
Ja, das ist auch so ein Thema. Also Wir haben auch das Problem, dass das so ein bisschen bei diesem ganzen Cyberwar-Thema eine Vermischung stattfindet zwischen einem Zivilbereich und einem militärischen Bereich. Es geht schon damit los, was greift überhaupt an. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich möchte von einem Staat die Telefonie, die Stromversorgung, die Wasserversorgung, die Verkehrsnetze, die Eisenbahn oder sowas angreifen, natürlich werden die auch militärisch genutzt oder braucht der Staat das auch, um irgendwie dann zu agieren. Das heißt, es ist in der Kriegsführung natürlich auch ein lohnendes Ziel, aber es trifft eben auch die Zivilstrukturen. Ja? Also ich meine, Strom ist halt nicht nur fürs Militär da. Ja? Die nächste Stufe ist dann, ich greife einfach die Ökonomie an. Ich sage halt, ich hack die Firmen, ich klau die Sachen, ich fahre das Banksystem runter und hack mich da rein und ähnliche Sachen. Das dient dann dazu, sozusagen die ganze Wirtschaftsbasis und die ökonomische Stärke des Gegners zu schwächen. Und auch nicht zu verachten, das haben wir mit dem Beispiel Georgien vorhin schon gehabt, ich hacke halt die wesentlichen Medien und die Webseiten und mache so einen Informationskrieg, dass ich sozusagen Propaganda verbreite und meine Sicht der Dinge dann dort draufpacke, dass ich den freien Zugang zu Informationen unterbinde und manipuliere und ähnliches. Also auch das ist ein ganz spannendes Thema. In Deutschland gibt es zum Beispiel das Nationale Cyberabwehrzentrum, NCATS, also so typische deutsche Behördenbezeichnung, ist 2011 gegründet worden. Und dieses Cyberabwehrzentrum in Deutschland ist so der Versuch, Informationen zusammenzubündeln. Also die irgendwo aus der Strafverfolgung kommen, die aus dem militärischen Abwehrbereich kommen und ähnlichen Sachen, und das Ganze irgendwo dort staatlich zu unterstützen. Und das ist aber auch so das Problem, dass auch hier Informationen und Quellen und auch Strukturen aus militärischen und eher anderen Stellen zusammenfließen und zusammengefasst werden. Da sind die Geheimdienste auf einmal mit drin, der Verfassungsschutz, da sind dieser Strafverfolgung, Polizeien drin, und da ist dann eben auch das Militär mit drin. Und es gibt in Deutschland ja gute Gründe, warum solche Sachen eigentlich getrennt sind, und das wird da halt auch so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig verwischt, diese Grenzen. Das Ganze ist auch so eine Konkurrenzfrage. Ist eigentlich für Cyberangriffe jetzt eher das Militär zuständig oder ist das eher eine Sache der Strafverfolgung, weil es eher Cybercrime ist? Und wer kriegt vor allem das Geld, um irgendwas zu machen? Wer kriegt die Stellen? Wer kriegt die Mittel? Ist so, immer so ein bisschen ein Ding, was so hin und her wabert. Ist auch die Frage, wie will man eigentlich auf sowas antworten? Ja, ich kann versuchen zu sagen, eine Cyberattacke ist eine Straftat und ich versuche dann mit rechtsstaatlichen Mitteln jemanden dann den Strafprozess zu machen, oder ich schicke halt eine bewaffnete Drohne hin und erledige den. Das sind halt zwei verschiedene Ansätze, wie man das Problem versucht zu lösen. Das eine ist der militärische, das andere ist vielleicht eher der rechtsstaatliche. Und das ist auch so ein Problem, wenn Cybercrime und Cyberwar zu sehr vermischt werden als Begriffe, weil ja, es sind schon unterschiedliche Sachen, ob ich das eher aus kriminellen Interessen heraus mache und irgendwas versuche zu kriegen oder so, oder ob ich hier tatsächlich militärstrategisch vorgehe. Und ich kann auch unterschiedlich dann eben dagegen vorgehen und das bekämpfen, das war ja gerade so ein Beispiel. Ja, dann haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, dass letztendlich die militärische Motivation, wenn ich das für Cyberwar, für Cyberabwehr und ähnliches nutzen will, auch ein Stück weit, das ist vielleicht auch gerade jetzt hier auf so einem hackernahen Kongress ganz interessant, eben auch dazu führt, dass ich die Sicherheitsforschung oder die freie Sicherheitsforschung vielleicht auch verhindern möchte. Ich möchte nicht, dass Sicherheitslücken bekannt gemacht werden, dass sie ausgetauscht werden. Ich möchte vielleicht eher Dinge unter dem Deckel halten. Es gibt das sogenannte Equity-Issue-Dilemma, dass man Sicherheitslücken natürlich entweder entdecken kann und dann die Bevölkerung warnen kann und vielleicht auch seine Abwehr verbessern kann, also auch die zivile, auch die militärische vielleicht. Aber dann kann ich sie halt nicht mehr selber zum Angriff nutzen. Und wenn ich dann so ein Zero-Day halt geheim halte, dann kann ich damit eben auch an meinen Gegner hacken. Und dann habe ich vielleicht gar nicht mehr das Interesse, da irgendwie eine große Glocke zu hängen oder in eine Konferenz zu diskutieren oder ähnliches, sondern das wird dann halt stillschweigend irgendwo eingebaut. Stuxnet war ja auch ein schönes Beispiel dafür. Und das andere, wo wir das jetzt schon gesehen haben, war beim Staatstrojaner. Ja, ich kann natürlich so einen Staatstrojaner auch nur auf die Rechner raufbringen, wenn er denn mal funktioniert, richtig. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn das Ding halt geheim ist, wenn das nicht jeder weiß, dann werden wir es genannt entsprechend updaten. Ne? So, also das ist eine sehr ähnliche Sache, wenn ich das als Waffe benutze. So, jetzt bist du endlich mal wieder dran.
Gut. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Forschung im Bereich IT-Sicherheit. Und da gibt es das FP7. Und damit habe ich mich sehr viel befasst aus einem anderen Projekt heraus, das heißt INDEC, das ist ein Überwachungsprojekt, das spielt jetzt aber nicht so eine große Rolle. Aber da habe ich mich mal damit befasst, wie viele Projekte und wie viel Forschungsgelder in welche Themen reinfließen. Und das Ergebnis war, also es gab eine Studie von der EU und das Ergebnis ist insgesamt gesehen ernüchternd, weil nahezu 40% in Forschung wie Überwachung und militärische Sicherheit gehen von den ganzen Sicherheitsgeldern, die von der EU gesponsert werden oder zur Verfügung gestellt werden. Weitere gehen noch in nahe Risikoforschung, in Biometrie und so weiter rein, die auch letztendlich da wieder im Halb dazu gehören. Wir haben festgestellt, dass gerade mal, ich sage mal, 1% in Freiheit und Bürgerrechte investiert wird von den Forschungsgeldern, was, ja, wie man sich vorstellen kann, nichts ist. Was auch auffällig war, dass überwiegend Militär oder Überwachungsindustrien gefördert wurden auch. Es ist ein hoher Anteil zum Beispiel an Thales oder an BAE oder wie auch immer die Unternehmen heißen, die sich mit Sicherheit oder mit Überwachung oder mit militärischer Forschung oder Entwicklung befassen. Es sind sehr, sehr viel oft Behörden mit im Spiel. Das heißt, in den Forschungsgruppen sind Behörden oder auch Polizeien oder Militär integriert und arbeiten als Berater oder auch als Unterstützer damit. Es wird fast überwiegend Entwicklung betrieben und nicht mehr Forschung. Also es geht nicht mehr um Forschung, sondern es geht um Entwicklung. Und das Letzte ist, es sind teilweise mittlerweile Closed-Shop-Verfahren. Das heißt also, von der Beantragung oder von der Ausschreibung bis zur Bewilligung ist das ein geschlossenes Verfahren. Wer kennt von euch die GESA oder hat schon mal davon gehört? Das sind nicht viele. Die GESA ist die German European Security Association. Sie hat ihren Sitz in Berlin. Das Büro war im Bundestag. Derjenige, der es bekommen hat und der Vorsitzende war, war ein Herr Uhl, der innenpolitische Sprecher der CDU. Und Mitglieder in diesem Verein sind unter anderem der CEO von Bosch, also im Vorstand jetzt, die anderen Mitglieder sind nicht bekannt, dann der Leiter der Fraunhofer Gesellschaft Sicherheitssysteme, Professor Thomas, Des Weiteren sitzen dort EU-Parlamentarier mit drin, wie zum Beispiel Frau Hohlmeier. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, die bewilligen quasi die Forschungsgelder oder sagen, was wofür geforscht werden soll. Es sitzen Leute vom BKA mit drin. Es sitzen Leute von Bosch-Sicherheitssysteme hatte ich schon. Es sitzen quasi alle, die über die Bewilligung oder über die Ausschreibung, Bewilligung und so weiter drin, geschlossen drin. Und letztendlich gibt es von außen ja nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie frei zu forschen oder eine freie Forschung zu betreiben. Und dann kann man sich vorstellen, warum nur 1% quasi in Bürgerrechte oder in Freiheit investiert wird. Ein weiteres Thema sind die Unternehmen. Die meisten Unternehmen, auch deutsche Unternehmen oder auch US-Unternehmen, agieren mittlerweile international. Das bedeutet, dass sie die politischen Grenzen innerhalb des Unternehmens ignorieren und ihr Netz zwischen meinetwegen China, Russland, Deutschland, USA plattklopfen und in bestimmten Themenbereichen keine Netztrennung mehr haben. Das heißt, man vertraut dann, ich sag mal, den Chinesen, ich will jetzt nicht mehr auf die Chinesen rumtrampeln, aber wundert sich dann, warum Forschungssachen aus dem Unternehmen oder aus unbedingten Bereichen von den Chinesen kopiert werden und anschließend wieder zur Verfügung gestellt wird. Und dann heißt es, oh, wir sind ja angegriffen worden. Naja, wenn ihr euer Netz in Unternehmen platt haut, müsst ihr euch nicht wundern, wenn Informationen vielleicht auch aus dem Unternehmen heraus gelangen. Ein wichtiger Punkt ist mittlerweile auch die Lieferketten, beziehungsweise die Art und Weise, wie ein Produkt im Allgemeinen entsteht. Ein Produkt besteht ja nicht nur aus einer Komponente, sondern aus vielen. Ein lustiges Beispiel zum Beispiel aus der letzte Woche war das iPhone, beziehungsweise das Siri-System auf dem iPhone, das geantwortet hat, was ist das tollste Smartphone der Welt? Ja, leider hat es denn nicht iPhone 5 gesagt, sondern was war es? Lumix? Was ist jemand? Egal, auf jeden Fall auch ein anderes genannt, woraufhin Apple ganz panisch angefangen hat, Siri zu patchen, weil es sollte natürlich iPhone antworten, aber
die wussten selber nicht, was in ihrem Ding drin ist.
Genau, die wussten quasi selber nicht, was in ihrem Ding drin ist. Also von daher kann man über diese Lieferketten und über die Zusammensetzung eines Produktes sich irgendwo von irgendeiner Stelle irgendwie was einfangen, wovon man gar nichts weiß und was eventuell irgendwann mal zum Schadensfall führt oder auch nicht. Und wenn man dann bedenkt, dass man nicht nur ein iPhone und nicht nur meinetwegen Unix-Kisten und Windows-Kisten und sonst wie im Unternehmen hat, man sich vorstellen, wie groß die Chance ist, festzustellen, ob man sich von irgendjemand irgendwie was eingefangen hat.
Ich weiß nicht, wer hat das mitgekriegt, was mit Cisco los war? Also Cisco ist ja ein nicht ganz kleiner Lieferant irgendwie von Netzwerkkomponenten, die auch von der US-Regierung eingesetzt werden. Und irgendwie haben die dann mal festgestellt, dass bei den Dingern, die da auch so im Pentagon und sonst wo rumstehen, im militärischen Bereich, interessante Bauteile drin waren, von denen Cisco selber noch nie was gehört hatte. Die standen also da rum und dann überlegten die, was ist denn das? Und dann haben die angefangen, ihre Lieferketten mal zurückzuverfolgen und zu gucken. Und es gibt halt tausend und eine Stelle, wo irgendjemand irgendwas einbauen könnte. Meistens von Anfang an bei der Bestellung schon klar, bevor das zusammengebaut wird, wo das hingeliefert wird. Also das, da kann man dann gezielt im Herstellerland irgendwo, aus immer aus Korea oder wo immer das herkommt, dann da mal irgendwas einbauen. Und habt ihr schon mal versucht, die Integrität eurer Hardware zu prüfen? Das ist nicht so ganz einfach. Ich meine, solange man es nicht selber ausdruckt mit einem 3D-Drucker, ne, oder so, oder selber designt. Aber ihr macht das schon. Ne? Also das ist eine nicht triviale Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen. Also wissen wir es jetzt einfach.
Okay, das Letzte ist, das habe ich schon anfangs erwähnt, sind die internationalen Standards oder die Einheitlichkeit oder die Gleichheit von Software, Hardware, Protokolle und Dienste, die auch von kritischen Infrastrukturen genutzt werden. Momentan ist es so, dass die Cyberabwehr national erfolgt oder überwiegend national erfolgt. Es gibt zwar in Europa auch eine europäische Cyberabwehr, aber grundsätzlich ist sie eher national. Aber was soll eine deutsche Firma, die von irgendjemand angegriffen wurde, sagen? Woher kommt der Angriff? War es ein Innentäter? War es jetzt also irgendjemand, der bei mir arbeitet? War es jetzt ein Teil, ein Produkt, eine Schadroutine? Wer hat in der Lieferkette diese Hintertür meinetwegen eingebaut? Oder kommt der Täter gar aus der Cloud, weil ich meine Daten natürlich in der Cloud, weil es schön billig ist, speichere, man kann sie letztendlich so nicht klären. Von daher ist der erste Punkt, wo wir ganz klar sagen, so eine nationale Cyberabwehr ist Quark. Bei so vielen Produkten und bei so vielen Sachen, die im Einsatz sind, braucht man nicht über plötzlich über Grenzen widersprechen und sagen, ich schütze mich jetzt alleine und brauche die anderen nicht, weil man braucht die anderen sehr wohl. Das ist eine Sache der Gemeinschaft und nicht eine nationale Sache. Weil Globalisierung meines Erachtens auch Entgrenzung bedeutet. Wir sind entgrenzt, wir sind nicht mehr nur Deutschland, sondern wir sind die Welt. Und wir haben Produkte aus der Welt, und zwar aus aller Welt.
Ganz kurz vielleicht dazu noch als Ergänzung, wenn man so einen globalen Konzern anguckt. Ja, wer ist denn da eigentlich angegriffen worden? Also, was weiß ich, wie bei Coca-Cola oder so oder irgendwas vielleicht. Ne, der Konzern hat vielleicht irgendwo eine Zentrale in einem Land, aber letztendlich, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, die haben manchmal ein weltweites Netz in 50, 100 Lokationen oder so. Und wer ist eigentlich da dann angegriffen worden? Die Lokation Deutschland, die Lokation USA oder die Lokation Südkorea oder wer war denn das? Also das ist, da national drauf zu antworten, ist zumindest mal sehr interessant. Ja. Okay, was wir uns dann nochmal ein bisschen genauer angeguckt haben, ist letztes Jahr, eine US-Militärdoktrin offiziell zum Thema Cyberwar veröffentlicht worden, die ist auch im Netz, zumindest der öffentliche Teil. Okay, ja. Ach so, das meinst du jetzt in der Planung. Ja. Also ich beeinflusse. Aber dieses Dokument ist halt auch da. Ich wollte auf ein paar Sachen ganz kurz eingehen, weil die USA halt mal wieder auch an einigen Stellen Vorreiter sind. Warum stellen die überhaupt sowas auf? Die lassen sich sehr lange darüber aus, dass sie sagen, wir sind verletzlich, wir sind angreifbar, alles ist ganz schlimm, Hilfe, wir werden getötet. Und das ist aber auch tatsächlich ein Stück weit so, wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt ganz, ganz viele Risikofaktoren, denen man ganz schlecht beikommt, die einfach in der ganzen Softwareindustrie, Hardwareindustrie und so weiter eingebaut sind, ja? Schwächen. Und da kommt man einfach nicht ran, das ist denen auch klar. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese hohe Abhängigkeit von den Informationssystemen, von Netzen und Ähnlichem dann auch immer wieder stärker gestiegen. Und entsprechend fühlt man sich halt verwundbar. So. Also die ganzen Risiken, die wir vorhin erwähnt haben, die werden auch alle erwähnt, das ist auch alles nichts Neues. Was schon ein bisschen interessanter ist, wenn man sich das Ding anguckt, was bezeichnen die eigentlich als Angriff, als Cyberangriff? Ja, klar, so eine DDoS-Attacke, ich lege irgendwelche Infrastrukturen lahm oder so ein Hackerangriff, dass jemand eindringt, das ist vielleicht nur logisch, oder Sabotage, sowas wie den Stupsnetwurm da loszulassen auf irgendwas und das kaputt zu machen, das ist vielleicht auch für jeden erstmal nachvollziehbar, dass man sowas als Cyberangriff bezeichnen kann. Erst recht, wenn das dann auf kritische Infrastrukturen geht. Was auch in der Regel mit reingefasst wird, ist eben das ganze Thema Spionage oder Espionage, also irgendwo einfach Informationen klauen. Ne? Ich steige bei Lockheed Martin ein und klaue mir die neuesten Informationen über den Rüstungsflieger da im Kampf. Da geht es natürlich auch auf die andere Seite, Richtung Wirtschaftsspionage schon ein bisschen. Aber eben auch Diebstahl geistigen Eigentums. Also, also Scheren, also Musikscheren und Videos klauen könnte durchaus darunter gefasst werden als Cyberattacke. Und dann fragt man sich, hä? Was soll das denn? Und dann sagen sie irgendwann, ja, das schwächt ja die ökonomische Basis von Amerika. Ne? Vielleicht, weil die ganzen Firmen ja nicht mehr verdienen an ihren komischen Videos oder so. Naja. Was man auch ganz klar sehen muss, Hacktivismus. Also wenn Anonymous jetzt irgendeine politische Aktion macht oder Leute was zu Wikileaks rüber tun, das wird auch als Angriff auf die nationale Sicherheit der USA gesehen, ganz klar. Und da muss man sich auch klar machen, wenn man die macht, was das dann sozusagen als Gegenreaktion wirklich. Ja, das nächste Punkt ist Beliebigkeit. Also es werden keine Eintrittsschwellen definiert, wann das eigentlich so ist und wann man sagt, man spricht da vom Angriff. Und vor allem sagen sie auch, wir nehmen uns auch im Zweifelsfall die Freiheit, auch konventionell militärisch auf Cyberangriffe zu antworten. Also nicht nur eine Cyber-Gegenattacke zu machen, sondern im Zweifelsfall schicken wir auch mal die Raketen. Das steht in der Doktrin nicht drin, aber das ist in der Öffentlichkeit gesagt worden von mehreren Sachen. Aber das ist die Frage, ne? Da ist irgend so ein Skript im Gange und macht irgendwas und dann haue ich dann militärisch zurück. Das ist schon ziemlich fragwürdig. Oder was ist mit kriminell motivierten Angriffen? Also ich meine, das haben wir vorhin so ein bisschen, Cybercrime ist halt täglich, ja? Dass irgendwelche Leute versuchen, irgendwie Bankdaten zu stehlen oder sowas. Kann man da militärisch darauf antworten? Ist das jetzt die Antwort? Wir denken, nein. Und dann das nächste, was auch diskutiert wird, wird das Ganze dann zum Bündnisfall für die NATO. Ja? Weil irgendein Skripti was gemacht hat, dann dürfen wir da auch noch mitmachen. Dann, oder müssen. Ja, wir kommen jetzt noch ein bisschen zu den Formen. Wie viel haben wir insgesamt noch?
Gar nichts.
Okay, also. Wir wollen nicht nur destruktiv sein, sondern auch so ein bisschen mal bei Ideen. Wir sind ja schließlich auch aus der Friedensbewegung heraus so ein bisschen. Und eine Forderung, die wir haben, ist, ey, mindestens mal, wenn ihr schon irgendwie in dem Bereich was macht und so eine Einheit habt, verzichtet mal offiziell auf einen Erstschlag. Dass ihr nicht sagt, wir behalten uns mal vor, anzugreifen mit solchen Sachen. Das geht schon mal gar nicht. Also wenn überhaupt, dann nicht präventiv. Also entsprechend auch die Strategien zu machen. Ich denke, eine bessere IT-Sicherheit zu haben, ist erstmal nicht schlecht, weil es eben auch die Zivilbevölkerung schützt und nützt. Aber ja, also wenn, dann defensiv das Ganze ausrichten. Und es sollte auch irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Political Correctness sein, Offensivwaffen gar nicht zu entwickeln und zu verbreiten. Wir haben uns auch überlegt, es wäre eigentlich schick, sowas wie den digital.
Bist du das?
Das
digitale. Dann bist du. Entschuldigung.
Mach nichts. Ja, die digitale Genfer Konvention ist vonnöten. Die Genfer Konvention geht nur rein auf militärische Angriffe und auf Waffen, die konventionell sind, bisher ein. Wir brauchen eine digitale Genfer Konvention und es muss auch als Kriegsverbrechen gelten, wenn kritische Infrastrukturen wie Wasser, Strom und sonstige Versorgung angegriffen wird. Was der nächste Punkt ist, ist die Anerkennung eines Grundrechts auf zivilen Ungehorsam im Internet. Also digitaler Protest muss möglich sein, auch die Denial-of-Service-Attacken oder verteilte Denial-of-Service-Attacken müssen möglich sein, weil immer mehr Unternehmen tatsächlich nur im Internet existieren und wo will man gegen die protestieren oder sich gegen die wehren, wenn nicht im Internet. Das ist eigentlich.
Ja, also das hatten wir eben schon ein bisschen angedeutet. Ein Verstoß gegen Intellectual Properties, also Raubkopien irgendwo zu ziehen, das darf natürlich nie ein Kriegsgrund werden. Ne? Ich meine, das ist eigentlich fast schon lächerlich, sowas zu fordern überhaupt. Ja, und eben dann auch die Konsequenz daraus, keine konventionellen Waffen als Antwort auf Cyberattacken einzusetzen, also zurückzuschießen mit Raketen, weil irgendjemand da was runterkopiert hat. Dann haben wir die letzten.
Ja. Staatliche Stellen oder andere Stellen müssen dazu verpflichtet sein, Schwachstellen offen zu legen. Es darf nicht sein, dass sie geheim gehalten werden um den Preis, dass man sie ja selbst zum Angriff verwenden will. Darf nicht sein, ist auch aus dem Grundrecht für Integrität ableitbar. Betreiber der kritischen Infrastrukturen sollten dazu verpflichtet sein, sich selber zu schützen und zwar umfassend zu schützen. Und meines Erachtens gehören kritische Infrastrukturen auch nicht ans Internet, sondern in ein eigenes Netz. Und sollten nicht übers Internet erreichbar sein. Das ist völlig überflüssig und ja.
Das passiert auch manchmal.
Nicht erforderlich und es sollte auch stärker wieder dezentralisiert werden. Was ja auch noch ein Problem ist bei kritischen Infrastrukturen, dass man nur noch einen Punkt angreifen muss, um diese nachhaltig zu schädigen.
Ja, was wir auf jeden Fall auch fordern, ist, dass es so eine Abrüstung der politischen Sprache gibt, dass man da auch mal ein bisschen trennt zwischen Cybercrime, Cyberwar. Ich glaube, wir sind da heute auch schon ein bisschen drauf eingegangen, warum das wichtig ist. Dass man eben auch sagt, das sind verschiedene Antworten auf diese Fragen und das kann man nicht in einen Hut werfen. Achso, genau. Wir wollen eigentlich, wenn man jetzt schon solche nationalen Cyberabwehrzentren und so baut, dann fordern wir, dass auf jeden Fall, wenn überhaupt, eine demokratische Kontrolle auch existiert. Nicht, dass da irgend so, weil das eben aus militärischen Gründen jetzt geheim gehalten wird, dann dass da irgendwo da vor sich hinwerkelt und keiner mehr so richtig weiß, was der tun. Das geht in einer Demokratie schon gar nicht sowas. Dann haben wir noch ein paar Forderungen direkt an unsere deutsche Bundesregierung. Das andere kann man eigentlich auch global an alle Staaten, die irgendwo da agieren, senden. Aber was jetzt speziell nochmal für uns geht, ist eben um das NCATS oder das nationale Cyberabwehrzentrum. Wir fordern eben da ganz konkret eine Transparenz und wir fordern da auch eine Offenlegung, was da alles gemacht wird. Haben wir eben gerade auch schon für die internationale Sache gesagt. Und wenn überhaupt eine friedenspolitische Ausrichtung. Das ist also rein defensiv ausgelegt ist und da nicht irgendwas passiert in Richtung auch Angriffs auf Koordinierung. Und wir müssen auch, wenn wir sowas machen, da auch dieses verfassungsrechtliche Gebot der Trennung von Geheimdiensten und Militär und Polizei entsprechend umsetzen. Ja, und als letztes ist das Thema, dass wir natürlich sagen, wir wollen eigentlich, dass sich eine Bundesregierung auch aktiv dafür einsetzt, ähnliche Forderungen, wie wir sie jetzt hier haben, zu unterstützen, auch international, und sich dafür einzusetzen, dass einfach hier mal langsam wieder ein bisschen Abrüstung gemacht wird und die Leute wieder ein bisschen downgehen in dem ganzen Thema. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also habt ihr Fragen? Anmerkungen?
Hallo, mein Name ist Thorsten Kleins. Kurze Nachfrage, ein bisschen sehe ich Widersprüche darin, dass ihr zum Beispiel die Angriffe auf Stromnetze und Wasserversorgung als Kriegsverbrechen werten wollt, andererseits, dass ihr Trennung zwischen Cybercrime und Cyberwar sehen will. Wie wollt ihr zwischen halt kriminellen Aktionen, die halt auch Stromnetze betreffen können, wenn zum Beispiel ein Botnet irgendwie einen DDoS-Angriff startet, der dann vielleicht als Kollateralschaden auch einen Rechner des RBB oder so betrifft. Wie kann man das dann trennen?
Also die Frage ist mal berechtigt, aber uns geht es jetzt hier darum, dass ich nicht gezielt sowas vorbereite. Also wenn ich jetzt als staatliches Cyber-Hacker-Einheit gezielt einen Angriff mache und Stromversorgung lahmlege oder was, dann ist das für mich ein Kriegsverbrechen. Wenn das ein Kollateralschäden, kann man sich auch drüber streiten. Ne? Also eigentlich steht in der Genfer Konvention auch, dass die Zivilbevölkerung geschützt und nicht übermaßen beeinträchtigt werden darf. Das war vielleicht im Zweiten Weltkrieg schon interessant, wenn irgendwelche Bombenteppichen die runtergeschmissen wurden und so, aber das wird dann immer schlimmer. Ne? Also das ist nicht so ganz einfach, trotzdem würde ich diese Forderung weiter aufrechterhalten.
Mich würde interessieren, ob ihr auch Beispiele nennen könnt für so einen genuinen digitalen Friedensaktivismus. Also was Cyberwar ist, wird jetzt sehr klar, aber gibt es auch so Hacker-Friedensaktivismus?
Ich würde bislang, also soweit wir recherchieren konnten und soweit wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen, also die Friedensbewegung selbst außerhalb der IT nimmt sich so langsam diesem Thema an und merkt so langsam, dass es auch für die Friedensbewegung ein Thema ist. In der Community, alles, was ich zum Thema Cyberpeace gefunden habe, war witzigerweise militärisch, nicht durchseucht, aber militärisch initiiert. Die Bundeswehr arbeitet auch in einem Cyberpeace-Thema mit drin, von der ITU. Ich habe einen Link drin irgendwie in dem Vortrag, aber alles war irgendwie tatsächlich aus dem Bereich Militär, wo sie von sich aus Cyberpeace das Wort in den Mund genommen haben. Wir haben den Begriff ehrlicherweise zum ersten Mal von Jacob Applebaum gehört, der nämlich genau das in einem seiner Vorträge gefordert hatte, dass man es nicht mehr Cyberwar, sondern Cyberpeace nennt. Unser Ursprungsvortrag, worauf auch dieser Artikel heißt, war Cyberwar. Und wir haben daraufhin uns selbst entschieden, erstmal das dann Cyberpeace zu nennen, um auch so einen Gegenpol erstmal zu bilden, der Cyberpeace sagt und nicht mehr Cyberwar. Und jetzt gilt es halt daran, daraus eine größere Initiative zu machen, um ja, das auch ja, größerem Gewicht zu geben.
Ja, ich werde es kurz hier nochmal bei den Forderungen. Also ich denke, dass so die ersten beiden Sachen hier, die wir da aufstehen haben, genau in diese Richtung gehen. Zum schon mal zu sagen, ich verzichte freiwillig, meinetwegen als Bundesrepublik Deutschland, als EU, was auch immer, auf Angriffsszenarien. Ich sage, ich will das nicht tun, ich forsche da auch nicht dran und ich mache das nicht. Allein so eine Aussage bringt schon, glaube ich, ein bisschen eine Deeskalation in sowas rein und ermuntert vielleicht auch andere Staaten zu sagen, ja, wir wollen das eigentlich auch nicht, ist Mist. Ja, ob man das dann einhält und wie, das ist ja bei Rüstungskontrolle immer nicht so ganz einfach, aber zumindest ist es mal ein Anfang, überhaupt mal den Willen in die Richtung zu äußern. Das kann man eben auch politisch fordern und auch nach oben dran tragen. Das ist genau, was wir eben jetzt versuchen zu machen. Okay, da hinten war noch nicht rein.
Ich habe eine kurze Frage, was ihr mit dieser digitalen Genfer Konvention meint, weil das ist klar, das ist relativ nett, das sich so vorzustellen, dass man das jetzt auch auf die digitale Welt umsetzt, aber alle ganz großen Militärnationen werden das ganz sicherlich unterschreiben und wenn die größten Nationen da nicht mitspielen, dann ist das genau total wertlos. Ich habe da keinen Ausweichplan wirklich, weil es ist ja nicht so, dass tatsächlich diese Genfer Konvention auch wirklich öfters mal tatsächlich vollkommen beachtet wird. Zurückgehen, das ist ein bisschen philosophisch.
Ja, also ich denke, man kann es ja erstmal fordern. Also überhaupt mal die Tatsache, was halten wir denn für richtig, was halten wir denn für falsch und das einfach mal einem Politiker hinzuhalten und zu sagen, ey, positionier dich mal bitte dazu. Sag doch mal. Ich meine, das machen wir bei allen anderen Themen auch. Ich meine, lange Zeit war auch die Vorratsdatenspeicherung was irgendwie einfach mal so sukzessive gesagt wurde, das muss halt gemacht werden und inzwischen gibt es halt eine etwas andere Meinung im politischen Bewusstsein. Und wenn 80% der Bevölkerung sagen, man darf sowas nicht tun und das ist verurteilenswert, sowas zu machen, und zwar der Weltbevölkerung vielleicht sogar, ja, dann ist das irgendwann auch etwas, was richtig cool ist. Vielleicht gibt es auch irgendwann die Möglichkeit, den Ersten, der das macht, dann auch vor ein Genfer Kriegsverbrechertribunal zu ziehen. Man darf ja noch träumen.
Danke.
ich fürchte, wir müssen jetzt. Machen wir eine letzte Frage.
Die beiden. Ist eine große Pause hinterher.
Eine Frage.
Oder zwei machen.
Also meine Frage ist, ob die Transparenz die Cyberabwehrzentren nicht irgendwie überflüssig macht und dass dann das Gegenargument halt kommen könnte, wenn halt eine Regierung offenlegt, was das Cyberabwehrzentrum genau schützt, dass die potenziellen Aggressoren das halt genau wissen und dann genau gezielt umgehen. Und dass das ein Argument sein kann, die Transparenz zu verneinen. Da würde ich gerne noch eine Meinung zu hören.
Hast du die Idee, mir darauf zu antworten? Das ist eine gute Frage. Du hast mal nachdenken.
Das ist eigentlich eine, meines Erachtens eine sehr alte Argumentation.
Ja, das ist durchaus immer ein Argument, ne, so mit dem Gegner zu argumentieren, aber es wird hier wirklich total abfällt.
Also es gibt ja auch mehrere, also wenn du eine Schwachstelle feststellst, normalerweise rennen die Leute nicht hin und sagen, da ist eine Schwachstelle und dann pöken das im Internet raus, sondern normalerweise wird ja erstmal diese Schwachstelle versucht zu schließen, indem man auf den Hersteller zugeht, indem man den Hersteller darüber informiert, du hast da ein Problem, und solange hält man aber sein Maul. Und gibt ihm Zeit, um es zu patchen.
Also ich habe es ein bisschen anders verstanden, dass halt transparent offengelegt wird, wo genau die Tätigkeit des Cyberabwehrzentrums liegt, also an welchem Netz es hängt, was genau damit geschützt wird, und dass der Angreifer dann das auch mitkriegt und weiß, okay, da liegen wir auf Lauer, gehen wir mal einen anderen Weg. Das macht es ja komplett überflüssig, wenn man das offenlegt, wo gerade der Schutz ist.
Ja, okay. Man könnte dann aber immer noch einen Mittelweg gehen. Man könnte immer noch sagen, wir schützen unsere Stromkonzerne, wir schützen unsere Banken, keine Ahnung, was die da alles drin haben. Ja? Und wir schützen unsere militärischen Einrichtungen und so weiter. Muss die ja nicht einzeln aufzählen und sagen, wo sie jetzt liegen. Also ich würde auch sagen, Transparenz finde ich jetzt auch nicht so wichtig, dass es jetzt wirklich die einzelnen IP-Adressen da stehen, die jetzt geschützt werden oder nicht geschützt werden oder so, oder wie die Subnetze jetzt heißen. Aber eben, dass diese politische Ausrichtung ganz klar ist. Dass es vielleicht auch irgendeine Möglichkeit gibt, das demokratisch zu überwachen. Dass da sowas wie auch wenigstens, ich sag mal, so eine Art Ausschuss vom Parlament oder so da ist, der da mal ein bisschen drüber guckt, was die da überhaupt tun. Dass es eine Berichtspflicht vielleicht gibt. Dass es eine Berichtspflicht gibt, wie die Mittel verwendet werden und wofür. Ja? Also das wäre schon, glaube ich, eine wichtige Sache. Ne? Und die allgemeinen Ziele, so ein bisschen, was ist ja auch veröffentlicht worden, sonst könnten wir ja gar nicht drüber reden. Ja? Aber ich denke, da muss man vielleicht auch ein bisschen den Mittelweg finden, das ist schon richtig. Aber grundsätzlich denke ich, je weniger man dazu verbergen hat, desto besser, ne? Auch aus deren Sicht. Ich glaube, machen wir mal Schluss. Wir sind noch da, wir haben unten einen Stand vom PIF. Wir sind natürlich auch für Diskussionen und so weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.